From the conference center at
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die allgemeine Priestertumsversammlung der 186. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor des Religionsinstituts in Logan. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Liebe Brüder, wir heißen Sie willkommen zur Priestertumsversammlung der 186. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Diese Versammlung wird über Satellit an die Priestertumsträger an vielen Orten auf der ganzen Welt übertragen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Priestertumschor von Studenten vom Religionsinstitut in Logan in Utah unter der Leitung von Alan M. Matthews und Eric Stauffer mit Clay Christiansen an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied in Hymns of Praise. Danach spricht Elder Stanley G. Ellis von den 70ern das Anfangsgebet.
Yeah. Our dear Heavenly Father.
Unser lieber Vater im Himmel, wir lieben dich, deinen Plan, deinen Sohn Jesus Christus, unseren Erretter und den Heiligen Geist. Wir fühlen uns demütig, dass wir hier sein dürfen und das heilige Priestertum tragen dürfen und es anwenden dürfen. Bitte hilf uns, Vater. Wir sind so freudig, hier zu sein in dieser Konferenzversammlung der Priestertumsträger und gemeinsam mit der ersten Präsidentschaft, den 12 Aposteln und anderen Führern hier zusammen zu sein. Bitte gieße deinen Geist über uns aus, sodass wir, die wir zuhören, erfrischt werden durch den Heiligen Geist und dass wir verstehen und aufgebaut werden und Freude aneinander haben können. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied Erstaunt und bewundernd. Anschließend haben wir das Vergnügen, von Russell M. Nelson, dem Präsidenten des Kollegiums der 12 Apostel, zu hören. Ihm folgt Bruder Stephen W. Owen, Präsident der jungen Männer.
Jesus. Vor 6 Monaten
sprach ich bei der Herbstgeneralkonferenz 2015 zu den Schwestern über ihre heilige Rolle als Frauen Gottes. Heute möchte ich nun zu Ihnen über unsere heilige Rolle als Männer Gottes sprechen. Auf meinen Reisen in alle Welt staune ich immer wieder über die Kraft und den guten Wesenskern der Männer und Jungen in dieser Kirche. Unermesslich ist die Zahl der Herzen, die sie heilen, und die Zahl derer, die sie aufrichten und emporheben. Vielen Dank. Bei der letzten Generalkonferenz habe ich von jener niederschmetternden Erfahrung berichtet, als ich vor vielen Jahren als Herzchirurg nicht in der Lage gewesen war, 2 kleine Mädchen, leibliche Schwestern, am Leben zu erhalten. Ich möchte heute gern noch etwas mehr über diese Familie sagen, was mir der Vater auch gestattet hat. 3 der Kinder von Ruth und Jimmy Hatfield litten an einem angeborenen Herzfehler. Der älteste Sohn, Jimmy Jr., starb, ohne dass dieser Herzfehler eindeutig diagnostiziert worden wäre. Als die Eltern dann Hilfe für ihre beiden Töchter, Laurel Ann und die jüngere, Gay Lynn, suchten, kam ich ins Spiel. Beide Mädchen starben jedoch nach der Operation und ich war untröstlich. Man kann verstehen, dass diese Schicksalsschläge Ruth und Jimmy geistig aus der Bahn geworfen haben. Später hörte ich, dass sie der Kirche und mir gegenüber voller Bitterkeit waren. Fast 6 Jahrzehnte hat mich dieser Umstand belastet. Die Familie tat mir so leid. Ich hatte mehrmals versucht, mit ihnen in Kontakt zu treten, jedoch ohne Erfolg. Dann, eines Nachts im Mai letzten Jahres, wurde ich von diesen 2 kleinen Mädchen von der anderen Seite des Schleiers geweckt. Obwohl ich sie mit meinen körperlichen Sinnen nicht wahrzunehmen vermochte, war ich mir ihrer Gegenwart doch eindeutig bewusst. Im Geiste vernahm ich ihr Flehen. Die Botschaft war knapp und eindeutig. Bruder Nelson, wir sind an niemanden gesiegelt. Können Sie uns helfen? Ich fand heraus, dass ihre Mutter bereits verstorben war, dass aber der Vater und der jüngere Bruder noch am Leben waren. Ermutigt durch die flehentliche Bitte von Laurel Ann und Gay Lynn, versuchte ich erneut, ihren Vater zu kontaktieren, der, wie ich in Erfahrung gebracht hatte, bei seinem Sohn Sean wohnte. Dieses Mal waren sie dazu bereit, mich zu treffen. Im Juni kniete ich buchstäblich vor Jimmy, der damals 88 Jahre alt war. Unser Gespräch war sehr aufrichtig und persönlich. Ich erzählte ihm von der Bitte seiner Töchter und sagte ihm, es wäre mir eine Ehre, die Siegelung seiner Familie vollziehen zu dürfen. Ich erklärte auch, dass es ihn und Sean Zeit und Anstrengung kosten würde, sich bereit und würdig zu machen, denn den Tempel zu betreten, da beide ja nie das Endowment erhalten hatten. Bei diesem Treffen war der Geist des Herrn deutlich zu spüren. Ich war überglücklich, als Jimmy und Sean mein Angebot annahmen. Unterstützt von ihrem Pfahlpräsidenten, dem Bischof, ihren Heimlehrern, dem Gemeindemissionsleiter, den jungen Missionaren und einem älteren Missionars-Ehepaar, gingen die beiden unermüdlich Schritt für Schritt voran. Und schließlich hatte ich vor kurzem die große Freude, im Payson Utah Temple Ruth an Jimmy und dann ihre 4 Kinder an sie zu siegeln. Wendy und ich weinten, als wir diesem wunderbaren Ereignis beiwohnten. An jenem Tag wurden viele Herzen geheilt. Im Nachhinein staune ich über Jimmy und Sean und darüber, was sie bereit waren zu tun. Für mich sind die beiden Helden. Hätte ich einen Herzenswunsch frei, dann würde ich mir wünschen, dass jeder Mann und jeder Junge in dieser Kirche den Mut, die Kraft und die Demut an den Tag legte, die dieser Vater und sein Sohn bewiesen haben. Sie waren bereit zu vergeben und alten Groll und alte Gewohnheiten loszulassen. Sie waren bereit, sich der Weisung ihrer Priestertumsführer unterzuordnen, damit das Sühnopfer Jesu Christi sie reinigen und groß machen konnte. Beide waren bereit, ein Mann zu werden, der würdig ist, das Priestertum nach der heiligsten Ordnung Gottes zu tragen. Etwas zu tragen bedeutet, das Gewicht dessen auf sich zu nehmen, was man trägt. Es ist eine heilige Aufgabe, das Priestertum zu tragen, jede immense Macht und Vollmacht Gottes. Bedenken Sie, das Priestertum, das uns übertragen wird, ist dieselbe Macht und Vollmacht, durch die Gott diese und zahllose weitere Welten erschaffen hat, durch die er über Himmel und Erde herrscht und seine gehorsamen Kinder erhöht. Vor kurzem besuchten Wendy und ich eine Versammlung. Der Organist hatte bereits Platz genommen und wollte eben mit dem Spielen beginnen. Seine Augen waren auf die Noten gerichtet, die Finger lagen auf den Tasten. Doch als er die Tasten anschlug, kam kein Ton. Ich flüsterte Wendy zu. Ihm fehlt der Strom. Etwas musste wohl die elektrische Leitung zur Orgel unterbrochen haben. Brüder, ich fürchte, dass vielen Männern, denen die Vollmacht des Priestertums übertragen worden ist, die Macht im Priestertum fehlt, weil der Zustrom durch Sünden wie Faulheit, Unehrlichkeit, Stolz, Unsittlichkeit oder weltliche Belange blockiert wird und die Leitung verstopft ist. Ich fürchte, dass es zu viele Priestertumsträger gibt, die wenig oder gar nichts dafür tun, ihre Fähigkeit weiterzuentwickeln, mit der sie auf die Mächte des Himmels zugreifen könnten. Ich bin um Sorge, um deren Willen, die unrein sind in ihren Gedanken, Gefühlen oder Taten, und um deren Willen, die Frau oder Kinder erniedrigen und sich dadurch von der Macht des Priestertums abschneiden. Ich fürchte, dass zu viele bedauerlicherweise ihre Entscheidungsfreiheit dem Widersacher überlassen haben und durch ihr Verhalten ausdrücken. Ich habe mehr Interesse an der Befriedigung meiner eigenen Wünsche als daran, die Macht des Heilands zu tragen und anderen ein Segen zu sein. Brüder, ich fürchte, dass einige unter uns eines Tages aufwachen und merken, was Macht im Priestertum wirklich bedeutet, und tiefe Reue empfinden, weil sie weitaus mehr Zeit damit verbracht haben, Macht über andere erlangen zu wollen oder am Arbeitsplatz an Macht zu gelangen, statt dass sie gelernt hätten, Gottes Macht umfassend auszuüben. Präsident George Albert Smith hat gesagt, dass wir nicht hier sind, um unsere Lebenszeit zu vertrödeln und dann in einer Sphäre des Erhöhtseins eingehen, sondern dass wir uns Tag für Tag vorbereiten müssen, um jenen Platz einnehmen zu können, von dem der Vater möchte, dass wir ihn im Jenseits einnehmen. Warum sollte jemand seine Tage verschwenden und sich mit Esaus Linsengericht zufrieden geben, wenn ihm doch die Möglichkeit geboten wird, sämtliche Segnungen Abrahams zu erlangen? Ich bitte jeden von uns dringend, so zu leben, dass wir den Anforderungen, die unsere Rolle als Priestertumsträger an uns stellt, gerecht werden. Der Tag kommt, da nur jedermann, der sein Priestertum ernst nimmt und eifrig bestrebt ist, vom Herrn selbst unterwiesen zu werden, imstande sein wird, andere zu segnen, zu führen, zu schützen, zu stärken und zu heilen. Nur jener Mann, der den Preis für Macht im Priestertum bezahlt hat, wird dann fähig sein, Wunder im Leben seiner Lieben zu wirken und seine Ehe und Familie zu bewahren, jetzt und in alle Ewigkeit. Was ist nun der Preis, der uns abverlangt wird, wenn wir uns diese Macht zu eigen machen wollen? Petrus, der dienstälteste Apostel des Herrn, jener Petrus, der mit Jakobus und Johannes gemeinsam Joseph Smith und Oliver Cowdery das melchisedekische Priestertum übertragen hat, hat dargelegt, welche Eigenschaften wir uns aneignen müssen, um an der göttlichen Natur Anteil zu haben. Er nennt Glauben Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Ausdauer, Frömmigkeit, Brüderlichkeit, Liebe und Eifer. Und vergessen Sie nicht die Demut. Ich frage also, was sagen unsere Angehörigen, Freunde und Arbeitskollegen dazu, wie sehr wir dabei sind, uns diese und weitere geistige Gaben anzueignen? Je weiter wir diese Eigenschaft entwickeln, desto größer wird unsere Macht im Priestertum. Wie können wir unsere Macht im Priestertum sonst noch stärken? Wir müssen inniglich beten. Eine nette Aufzählung vergangener und kommender Aktivitäten mit hier und dort eingestreuten Bitten um eine Segnung vermag nicht jene Gemeinschaft mit Gott herzustellen, die erst zu dauerhafter Macht führt. Sind Sie bereit, darum zu bitten, dass Sie erkennen, wie Sie beten sollen, um mehr Macht zu erhalten? Der Herr kann es Ihnen sagen. Sind Sie bereit, in den Schriften zu forschen und sich an den Worten von Christus zu weiden, sich also ernsthaft mit ihnen zu befassen, um mehr Macht zu erlangen? Wollen Sie das Herz Ihrer Frau zum Schmelzen bringen? Dann lassen Sie sie sehen, wie Sie sich im Internet mit der Lehre von Christus befassen oder wie Sie in den Heiligen Schriften studieren. Sind Sie bereit, regelmäßig im Tempel Gott zu verehren? An dieser heiligen Stätte unterweist uns der Herr nämlich sehr gern selbst. Stellen Sie sich seine Freude vor, wenn Sie ihn bitten, Sie in Bezug auf die Schlüssel, die Vollmacht und die Macht des Priestertums zu unterweisen, während Sie sich im Tempel an den heiligen Handlungen des melchisedekischen Priestertums beteiligen. Stellen Sie sich vor, wie sehr das Ihre Macht im Priestertum stärken könnte. Sind Sie bereit, dem Beispiel Präsident Monsons zu folgen und ihren Mitmenschen zu dienen? Jahrzehntelang ist er nicht auf direktem Weg nach Hause gefahren, sondern nahm stets den Umweg, den der Geist ihn nehmen hieß, und stand dann vor einer Tür und hörte Sätze wie: Woher wussten Sie, dass heute der Todestag unserer Tochter ist? Oder: Woher wissen Sie, dass heute mein Geburtstag ist? Und wenn Sie sich tatsächlich mehr Macht im Priestertum wünschen, dann schätzen Sie Ihre Frau. Kümmern Sie sich um sie, nehmen Sie sie in den Arm und hören Sie auf ihren Rat. Wenn dies alles übertrieben klingt, dann denken Sie bitte darüber nach, in welcher Hinsicht das Verhältnis zu Ihrer Frau, Ihren Kindern und Ihren Arbeitskollegen ganz anders wäre, wenn Ihnen genauso viel daran läge, mehr Macht im Priestertum zu erlangen, wie daran, die Karriereleiter zu erklimmen oder das Guthaben auf Ihrem Sparbuch zu mehren. Wenn wir uns demütig vor dem Herrn beugen und ihn bitten, uns zu unterweisen, dann zeigt er uns, wie wir vermehrt Zugriff auf seine Macht erhalten. Wir wissen, dass es in diesen letzten Tagen an verschiedenen Orten Erdbeben geben wird. Vielleicht ist Ihr Zuhause ein solcher Ort, wo in seelischer, finanzieller oder geistiger Hinsicht ein Erdbeben stattfindet. Die Macht des Priestertums vermag Wogen zu glätten und Risse in der Erde zu heilen. Die Macht des Priestertums vermag auch den Sinn zu beruhigen und das Herzeleid derer zu heilen, die uns nahestehen. Sind wir bereit, als Männer Gottes zu beten, zu fasten, zu studieren, zu suchen, Gott zu verehren und unseren Mitmenschen zu dienen, damit wir diese Macht im Priestertum erlangen? Weil zwei kleine Mädchen unbedingt an ihre Familie gesiegelt werden wollten, waren Ihr Vater und Ihr Bruder bereit, den Preis zu bezahlen, um das heilige melchisedekische Priestertum tragen zu können. Meine lieben Brüder Uns wurde etwas Heiliges anvertraut, die Vollmacht Gottes, mit der wir anderen ein Segen sein können. Möge jeder von uns sich aufschwingen und der Mann Gottes werden, zu dem wir vorherordiniert worden sind, bereit, tapfer, das Priestertum Gottes zu tragen und gewillt, jedweden Preis zu zahlen, der uns abverlangt wird, damit wir diese Macht im Priestertum mehren. Mit dieser Macht können wir dazu beitragen, die Welt auf das zweite Kommen unseres Heilands Jesus Christus vorzubereiten. Dies ist seine Kirche und sie wird geführt von seinem Propheten, Präsident Thomas S. Monson, den ich sehr schätze und liebe und unterstütze. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Als ich 12 Jahre alt war, machte mein Vater mit mir eines Tages einen Jagdausflug in die Berge. Wir standen um 3 Uhr morgens auf, sattelten die Pferde und brachen in völliger Dunkelheit zu den bewaldeten Hängen auf. Ich ging zwar gern mit meinem Vater jagen, aber in diesem Augenblick war mir doch ein wenig mulmig zumute. Ich war zuvor nie in diesen Bergen gewesen und konnte den Weg nicht sehen. Eigentlich konnte ich gar nichts erkennen. Lediglich den kleinen Lichtschein der Taschenlampe, die mein Vater bei sich trug, warf ein schwaches Licht auf die Kiefern vor uns. Wenn mein Pferd nun ausrutschte und stürzte, sah es denn überhaupt, wo es hinschritt? Ein Gedanke allerdings beruhigte mich. Papa weiß ja, wohin er geht. Wenn ich ihm folge, ist alles gut. Und dem war auch so. Die Sonne ging schließlich auf. Und wir verbrachten einen herrlichen Tag zusammen. Auf dem Rückweg zeigte mein Vater auf einen hohen Bergkipfel mit steilen Hängen, der sich deutlich von der umgebenden Berglandschaft abhob. Das ist Windy Ridge, sagte er. Dort kann man sehr gut jagen. Sofort wusste ich, dass ich eines Tages zurückkommen und den Windy Ridge erklimmen wollte. In den folgenden Jahren sprach mein Vater zwar oft über diesen Berg, aber nie bestiegen wir ihn. Erst 20 Jahre später rief ich meinen Vater eines Tages an und verkündete, heute geht's auf den Windy. Wieder sattelten wir die Pferde und ritten den Hang hoch. Mit Anfang 30 war ich inzwischen ein erfahrener Reiter. Überraschenderweise war mir trotzdem genauso unbehaglich wie damals als 12-Jährigen. Doch mein Vater kannte ja den Weg und so folgte ich ihm. Schließlich erreichten wir den Berggipfel. Die Aussicht war atemberaubend. Ganz deutlich spürte ich, dass ich wiederkommen wollte. Aber gar nicht so sehr um meiner selbst willen, sondern um meiner Frau und unserer Kinder willen. Sie sollten das erleben, was ich gerade erlebt hatte. Im Laufe der Jahre konnte ich meine Söhne und weitere Jungen auf Berggipfel führen, so wie auch mein Vater mich geführt hatte. Solche Erfahrungen stimmen mich nachdenklich. Was bedeutet es eigentlich, jemanden zu führen und was bedeutet es, jemandem nachzufolgen? Wenn ich euch fragte, wer der größte Führer ist, der je gelebt habe, was würdet ihr dann antworten? Jesus Christus natürlich. Jede erdenkliche Eigenschaft, die ein Führer aufweisen muss, verkörpert er auf vollkommene Weise. Wenn ich euch nun fragen würde, wer der größte Nachfolger ist, der je gelebt hat, wäre da die Antwort nicht erneut Jesus Christus? Er ist der größte Führer, weil er auch der größte Nachfolger ist. In allem folgt er seinem Vater auf vollkommene Weise. Die Welt sagt, ein Führer muss Macht haben. Der Herr sagt, ein Führer muss demütig sein. In der Welt gelangt ein Führer durch Talente, Fähigkeiten und Reichtum zu Macht und Einfluss. Ein Führer wie Christus gewinnt mit überzeugender Rede, mit Langmut, mit Milde und mit Sanftmut und ungeheuchelter Liebe an Macht und Einfluss. In den Augen Gottes sind die größten Führer schon immer auch die größten Nachfolger. Ich habe derzeit viel mit den jungen Männern der Kirche zu tun. Zwei dieser Erlebnisse haben mir vor Augen geführt, was es heißt, zu führen und nachzufolgen. Vor kurzem nahmen meine Frau und ich in einer anderen Gemeinde an der Abendmahlsversammlung teil. Kurz vor der Versammlung kam ein junger Mann auf mich zu und fragte mich, ob ich beim Austeilen des Abendmahls behilflich sein könnte. Aber gern, antwortete ich. Also setzte ich mich zu einem anderen Diakonen und fragte den Jungen neben mir, für welchen Bereich bin ich denn zuständig? Er erklärte mir, dass ich hinten in der Kapelle auf der einen Seite des Mittelblocks anfangen sollte, er auf der anderen Seite, und gemeinsam sollten wir uns dann nach vorne vorarbeiten. Es ist lange her, dass ich das gemacht habe, gestand ich. Mach doch nichts, sagte er. Sie packen das schon. Als ich neu dabei war, habe ich mich auch so gefühlt. Später in der Versammlung hielt der jüngste Diakon des Kollegiums, der erst ein paar Wochen zuvor ordiniert worden war, eine Ansprache. Nach der Versammlung scharten sich die übrigen Diakone um ihn und sagten ihm, wie stolz sie auf ihn waren. Als ich an dem Tag mit ihnen sprach, erfuhr ich, dass die Mitglieder aller Kollegien des aaronischen Priestertums in dieser Gemeinde jede Woche auf andere Jungen in ihrem Alter zugingen und sie einluden, in ihrem Kollegium mitzumachen. Diese Jungen waren allesamt fantastische Führer. Offensichtlich standen ihnen bei dieser Aufgabe auch großartige Träger des melchisedekischen Priestertums, Eltern und weitere gute Berater zur Seite. Fürsorgliche Erwachsene, wie sie sie hatten, sehen in diesen Jungen nicht nur, wer sie sind, sondern auch, was aus ihnen werden kann. Wenn sie mit den Jungen sprechen oder über sie, halten sie sich nicht bei deren Unzulänglichkeiten auf, vielmehr heben sie die großartigen Führungseigenschaften hervor, die sie an den Tag legen. So, ihr jungen Männer, sieht euch nämlich der Herr. Ich fordere euch auf, euch selbst ebenso zu sehen. Die Zeit wird kommen, da ihr zu führen berufen werdet. Und zu anderen Zeiten müsst ihr ein Nachfolger sein. Meine heutige Botschaft an euch lautet allerdings, dass ihr ganz unabhängig von eurer Berufung stets einerseits ein Führer, als auch andererseits ein Nachfolger seid. Zum Jüngersein gehört auch das Führen. Einfach gesagt trägt ein Jünger dazu bei, dass andere zu Christus kommen. Das ist es, was ein wahrer Jünger tut. Wenn ihr also bestrebt seid, Christus nachzufolgen, könnt ihr anderen helfen, ein Jünger zu werden. Und ihr könnt sie auch führen. Ein guter Führer muss nicht unbedingt extrovertiert oder mitreißend oder ein begnadeter Redner sein. Ein guter Führer wird man dadurch, dass man sich verpflichtet hat, Jesus Christus nachzufolgen. So jemand hegt, um Abraham zu zitieren, den Wunsch, ein besserer Nachfolger der Rechtschaffenheit zu sein. Und wenn ihr das zu Wege bringt, dann seid ihr ein Führer. Ein andermal besuchte ich in Neuseeland eine alleinerziehende Mutter und ihre drei Kinder im Jugendalter. Der älteste Sohn war 18 Jahre alt und hatte erst am Sonntag davor das melchisedekische Priestertum empfangen. Ich fragte ihn, ob er das Priestertum schon habe ausüben können. Er antwortete, er wisse nicht so recht, was das bedeute. So erklärte ich ihm, dass er nun die Vollmacht habe, einen Segen des Trostes oder einen Krankensegen zu geben. Ich blickte auf seine Mutter, die viele Jahre lang keinen Träger des melchisedekischen Priestertums an ihrer Seite gehabt hätte. Ich fände es großartig, wenn du deiner Mutter einen Segen geben würdest, sagte ich. Ich weiß nicht, wie das geht, meinte er. Ich erklärte ihm, er solle ihr die Hände auf den Kopf legen und ihren Namen nennen, sagen, dass er ihr Kraft der Vollmacht des melchisedekischen Priestertums einen Segen gibt und alles aussprechen, was der Geist ihm in den Sinn und ins Herz gibt, und dann im Namen Jesu Christi schließen. Am nächsten Tag erhielt ich von ihm eine E-Mail, und darin schrieb er unter anderem, heute Abend habe ich Mama einen Segen gegeben. Ich war ganz aufgeregt und habe ich dem Ganzen nicht gewachsen gefühlt, aber ich habe beständig gebetet, damit der Geist bei mir ist. Ohne ihn konnte ich schließlich keinen Segen geben. Als es soweit war, dachte ich aber gar nicht mehr an mich und meine Schwächen. Mit der gewaltigen geistigen und seelischen Kraft, die mich überkam, hatte ich nicht gerechnet. Anschließend war ich so von Liebe erfüllt, dass ich meine Gefühle nicht zurückhalten konnte. Ich fiel meiner Mutter um den Hals und heulte hemmungslos. Selbst jetzt, wo ich Ihnen schreibe, ist der Geist so stark, dass ich nie wieder sündigen möchte. Das Evangelium bedeutet mir unendlich viel. Ist es nicht inspirierend, wie ein scheinbar ganz gewöhnlicher junger Mann dank seines Dienstes im Priestertum Großes zustande bringen kann, selbst wenn er sich unzulänglich fühlt. Vor kurzem habe ich erfahren, dass dieser junge Ältester seine Missionsberufung erhalten hat. Kommenden Monat beginnt sein Aufenthalt in der Missionarschule. Ich bin überzeugt, dass er viele Seelen zu Christus führen wird, denn er hat verinnerlicht, wie er beim Dienst im Priestertum Christus nachfolgen kann und in erster Linie daheim, wo sein Beispiel großen Einfluss auf seinen 14-jährigen Bruder ausübt. Brüder, vielleicht ist es uns gar nicht bewusst, aber man bewundert uns. Familie, Freunde, sogar Fremde schauen zu uns auf. Als Träger des Priestertums reicht es nicht aus, dass wir lediglich selbst zu Christus kommen. Wir haben die Pflicht, alle einzuladen, zu Christus zu kommen. Uns darf es nicht genügen, dass wir selbst geistige Segnungen erlangen. Wir müssen diejenigen, die uns am Herzen liegen, ebenfalls zu diesen Segnungen hinführen. Und als Jünger Jesu Christi muss uns jeder am Herzen liegen. Der Auftrag des Heilands an Petrus gilt auch für uns. Wenn du dich bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Zu manchen Zeiten wirkt der Weg finster, aber folgt dem Heiland trotzdem weiterhin nach. Er kennt den Weg, denn er ist der Weg. Je aufrichtiger ihr zu Christus kommt, desto inniger wird in euch der Wunsch, anderen zu helfen, ebenfalls das zu erleben, was ihr erlebt habt. Dieses Gefühl bezeichnen wir auch als Nächstenliebe, die der Vater all denen zuteilwerden lässt, die wahre Nachfolger seines Sohnes Jesus Christus sind. Ihr werdet feststellen, wenn ihr Christus nachfolgt, führt ihr auch andere zu ihm. In den Worten von Präsident Thomas S. Monson, wenn wir dem Mann aus Galiläa, ja, dem Herrn Jesus Christus folgen, wird sich unser persönlicher Einfluss überall und in jeder erdenklichen Berufung positiv bemerkbar machen. Ich bezeuge, dass dies die wahre Kirche Christi ist. Wir werden von einem Propheten Gottes geführt, Präsident Monson, einem großen Führer, der auch ein wahrer Nachfolger des Heilands ist. Im Namen Jesu Christi, Amen.
On a signal from the conductor,
auf ein Zeichen des Dirigenten stehen alle Anwesenden auf und singen gemeinsam mit dem Chor das Lied Komm, o du Heiland, her. Im Anschluss daran habe ich die Ehre, zu Ihnen zu sprechen. Nach meinen Worten hören wir von Präsident Henry B. Eyring, dem ersten Ratgeber der ersten Präsidentschaft.
Thank you. have been blessed by wonderful messages by.
Wir sind durch hervorragende Botschaften gesegnet worden von Präsident Nelson. Was für eine wunderbare Versammlung von Priestertumsträgern. Vor vielen Jahren fiel mir im Frankfurt-Tempel ein älteres Ehepaar auf, das miteinander Händchen hielt. Es berührte mich sehr, wie liebevoll die beiden einander zugetan waren. Ich weiß gar nicht recht, warum mich dieser Anblick so angesprochen hat. Vielleicht war es die Zärtlichkeit, mit der diese beiden einander ihre Liebe bekundeten. Ein überzeugender Ausdruck von Beharrlichkeit und Entschlossenheit. Dieses Paar war offensichtlich schon sehr lange zusammen und ihre beiderseitige Zuneigung war immer noch lebendig und stark. Ein weiterer Grund, weshalb mir dieses bezaubernde Bild so lange im Gedächtnis geblieben ist, mag wohl der sein, dass es im Gegensatz zu einigen heutzutage sehr verbreiteten Ansichten steht. In vielen Gesellschaften auf der Welt scheint alles austauschbar zu sein. Sobald etwas in die Brüche geht oder sich abnutzt, oder wenn wir seiner auch nur überdrüssig werden, werfen wir es weg und ersetzen es durch etwas Aktuelleres, Neueres, Ausgefalleneres oder Besseres. Das machen wir mit dem Handy so, mit der Kleidung, mit dem Auto und traurigerweise sogar mit Beziehungen. Während es aber durchaus sinnvoll sein mag, uns materielle Dinge zu entledigen, die wir nicht länger benötigen, kann die Angewohnheit, Althergebrachtes durch Neuartiges zu ersetzen, bei allem, was von ewiger Bedeutung ist, wie die Ehe, die Familie oder unsere Werte, zu tiefstem Bedauern führen. Ich bin froh, einer Kirche anzugehören, in der Ehe und Familie einen hohen Stellenwert haben. Die Mitglieder der Kirche Jesu Christi Heiligen der letzten Tage sind überall in der Welt dafür bekannt, dass es bei ihnen vorbildliche Ehen und Familien gibt. Ich glaube, das liegt zum Teil an der von Joseph Smith wiederhergestellten kostbaren Wahrheit, dass Ehe und Familie auf die Ewigkeit hinaus angelegt sind. Die Familie ist nicht dazu da, hier auf Erden ein angenehmes Leben zu ermöglichen, um dann abgelegt zu werden, wenn wir in den Himmel kommen. Sie ist vielmehr die Ordnung des Himmels. Sie ist ein Abbild eines zelestialen Musters, eine Nachbildung der ewigen Familie Gottes. Eine starke Ehe und feste Beziehung in der Familie ergeben sich aber nicht einfach daraus, dass wir Mitglieder der Kirche sind. Man muss beständig und mit festem Vorsatz daran arbeiten. Die Lehre von der ewigen Familie muss uns dazu inspirieren, unser Bestes zu geben, um unsere Ehe und unsere Familie zu retten und zu bereichern. Ich bewundere alle, die diese entscheidenden ewigen Beziehungen behütet und gepflegt haben, und spende ihnen Beifall. Heute möchte ich alle Retter loben. Im Laufe der Jahre habe ich bei vielen hoffnungsvollen und verliebten Paaren die Ehesiegelung im Tempel vollzogen. Noch nie war eins dabei, das sich über den Altar hinweg angeblickt und daran gedacht hätte, dass es eines Tages todunglücklich sein könnte oder sich scheiden lassen würde. Leider kommt es aber vor. Wenn die Tage verstreichen und die romantische Liebe andere Schattierungen annimmt, hören einige irgendwie auf, an das beiderseitige Glück zu denken und fangen an, auf die kleinen Mängel aufmerksam zu werden. Unter derartigen Gegebenheiten lassen sich dann manche zu der tragischen Schlussfolgerung verleiten, ihr Ehepartner sei nicht mehr schlau genug, hübsch genug, unterhaltsam genug oder jung genug. Und irgendwann, irgendwie kommen sie auf die Idee, es sei gerechtfertigt, sich anderswo umzuschauen. Brüder, falls dies auch nur annähernd auf Sie zutrifft, muss ich Sie warnen, dass Sie einen Weg beschreiten, der dazu führt, dass eine Ehe zerbricht, eine Familie zerbricht und das eine oder andere Herz zerbricht. Ich bitte Sie inständig, bleiben Sie stehen, machen Sie kehrt und kommen Sie auf den sicheren Weg zurück, der darin besteht, dass Sie redlich leben und Ihren Bündnissen treu sind. Der gleiche Grundsatz gilt natürlich auch für unsere lieben Schwestern. Nun ein Wort an diejenigen unter den alleinstehenden Brüdern, die dem Trugschlusse liegen, sie müssten zunächst einmal die vollkommene Frau finden, ehe sie ernsthaft um sie werben oder sie heiraten könnten. Meine lieben Brüder, darf ich Sie darauf hinweisen, wenn es eine vollkommene Frau gäbe, glauben Sie wirklich, sie wäre an Ihnen interessiert?
In God's plan of
Gottes Plan des Glücklichseins suchen wir weniger jemanden, der vollkommen ist, als jemanden, mit dem wir uns ein ganzes Leben hindurch gemeinsam um eine liebevolle, dauerhafte und vollkommenere Beziehung bemühen können. Das ist das Ziel. Brüder, der Retter einer Ehe weiß, dass er für dieses Vorhaben Zeit, Geduld und vor allem die Segnungen aus dem Sühnopfer Jesu Christi braucht. Er muss gütig sein und sich an der Wahrheit freuen, und er darf sich nicht ereifern, nicht seinen Vorteil suchen, sich nicht zum Zorn reizen lassen und das Böse nicht nachtragen. Mit anderen Worten, er muss Nächstenliebe haben, die reine Christusliebe. All dies gelingt nicht von einem Augenblick auf den anderen. Eine großartige Ehe wird Stein für Stein aufgebaut, Tag für Tag, ein ganzes Leben lang. Und das ist eine gute Nachricht. Denn wie flach unsere Beziehung auch derzeit sein mag, wenn Sie die Steinchen Freundlichkeit, Mitgefühl, Aufmerksamkeit, Opferbereitschaft, Verständnis und Selbstlosigkeit aufhäufen, entsteht daraus über kurz oder lang eine gewaltige Pyramide. Wenn es Ihnen wie eine Ewigkeit vorkommt, denken Sie daran, eine glückliche Ehe soll ja auch eine Ewigkeit halten. Darum werdet nicht müde, Gutes zu tun, denn ihr legt die Grundlage für eine großartige Ehe. Und aus etwas Kleinem geht das Große hervor. Die Arbeit mag nur schrittweise vorankommen, aber sie muss nicht freudlos sein. Auch wenn ich damit offene Türen einrenne, es kommt nur selten zur Scheidung, wenn Mann und Frau glücklich sind. Seien Sie also glücklich. Und Brüder, überraschen Sie Ihre Frau mit etwas, was sie glücklich macht. Der Retter einer Ehe entscheidet sich für das Glücklichsein. Gewiss verlangen einige Formen von chronischen Depressionen eine spezielle Behandlung. Aber mir gefällt dieser kluge Satz von Abraham Lincoln. Die meisten Menschen sind nur so glücklich, wie sie es selbst sein wollen. Dazu passt, was in den Heiligen Schriften steht. Sucht, dann werdet ihr finden. Wenn wir darauf achten, was an unserem Partner unvollkommen ist oder worüber wir uns in unserer Ehe ärgern, werden wir sicherlich fündig, denn das gibt es bei jedem. Wenn wir andererseits auf das Gute achten, werden wir gewiss ebenso fündig, denn ein jeder hat auch viele gute Eigenschaften. Der Retter einer Ehe zupft das Unkraut aus und gießt die Blumen. Er würdigt jeden kleinen Ausdruck von Güte, der zärtliche Nächstenliebe aufkommen lässt. Der Retter einer Ehe rettet künftige Generationen. Brüder, denken Sie daran, warum Sie sich verliebt haben. Arbeiten Sie jeden Tag an einer stärkeren und glücklicheren Ehe. Liebe Freunde, geben wir doch unser Bestes, um den geheiligten und glücklichen Seelen zugerechnet zu werden, die ihre Ehe retten. Ich möchte heute auch all jene loben, die die Beziehung zu ihrer Familie retten. Jede Familie muss gerettet werden. So wunderbar es auch ist, dass diese Kirche für ihre starken Familien bekannt ist, wir mögen dennoch oftmals das Gefühl haben, dies gelte für jede Familie in der Kirche, außer für die eigene. Tatsache ist, dass es keine vollkommene Familie gibt. In jeder Familie gibt es peinliche Augenblicke. Zum Beispiel, wenn die Eltern einen bitten, ein Selfie von ihnen zu schießen. Wenn die Großtante steif und fest behauptet, man sei nur deswegen noch ledig, weil man einfach zu wählerisch sei. Oder wenn der rechthaberische Schwager meint, seine politischen Ansichten entsprechen dem Evangelium. Oder wenn Vati ein Familienfoto zusammenstellt, wo jeder wie eine Figur aus seinem Lieblingsfilm kostümiert ist. Und Sie bekommen das Chewbacca-Kostüm. So ist das in einer Familie. Wir kommen vielleicht aus demselben Genpool, aber wir sind nicht identisch. Unser Geist ist einzigartig. Unsere Erfahrungen wirken sich unterschiedlich auf uns aus. Und mit jedem von uns geht es infolgedessen anders aus. Statt nun jedermann in unsere eigene Gussform pressen zu wollen, können wir uns dafür entscheiden, diese Unterschiede zu würdigen und dankbar zu sein, dass sie unser Leben reicher machen und ständig Überraschungen bereithalten. Manchmal treffen Angehörige unserer Familie jedoch unüberlegte Entscheidungen, handeln unsittlich oder richten Schaden an. Was soll man in so einem Fall tun? Da gibt es keine Patentlösung, die immer gilt. Der Retter einer Familie hat Erfolg, wenn er sich mit seinem Ehepartner und seiner Familie berät, wenn er den Willen des Herrn in Erfahrung zu bringen sucht und wenn er auf Eingebung des Heiligen Geistes achtet. Er weiß, dass das, was nur für die eine Familie richtig ist, für die andere falsch sein kann. Eines gibt es allerdings, was auf jeden Fall richtig ist. Im Buch Mormon erfahren wir von einem Volk, das das Geheimnis des Glücklichseins entdeckt hatte. Über Generationen hinweg gab es keinen Streit. Und gewiss konnte es kein glücklicheres Volk unter allem Volk geben, das von der Hand Gottes erschaffen worden war. Wie haben sie das geschafft? Mit der Gottesliebe, die dem Volk im Herzen wohnte. Wie die Probleme ihrer Familie auch aussehen und was sie auch unternehmen müssen, um sie zu beheben, am Anfang und am Ende der Lösung steht die Nächstenliebe, die reine Christusliebe. Ohne diese Liebe geraten selbst scheinbar vollkommene Familien ins Straucheln. Mit ihr hingegen sind selbst Familien erfolgreich, die große Schwierigkeiten haben. Die Liebe hört niemals auf. Das trifft auf die Rettung einer Ehe ebenso zu wie auf die Rettung einer Familie. Der große Feind der Nächstenliebe ist der Stolz. Der Stolz ist einer der wichtigsten Gründe, weshalb Ehen und Familien in Schwierigkeiten geraten. Der Stolz ist unbeherrscht, unfreundlich und neiderfüllt. Der Stolz bauscht die eigene Stärke auf und übersieht die Tugenden anderer. Der Stolz ist selbstsüchtig und leicht reizbar. Der Stolz unterstellt böse Absichten, wo es keine gibt, und verbirgt seine eigenen Schwächen hinter einem Vorwand. Der Stolz ist zynisch, pessimistisch, wuterfüllt und ungeduldig. Wenn Nächstenliebe die reine Christusliebe ist, dann ist der Stolz wahrhaftig das Erkennungszeichen des Satans. Der Stolz mag eine allgemein verbreitete menschliche Schwäche sein, aber er ist nicht Teil unseres geistigen Erbes und er hat keinen Platz unter den Trägern des Priestertums Gottes. Das Leben ist kurz, Brüder. Reue kann sich lange hinziehen. Manchmal reichen ihre Auswirkungen bis in alle Ewigkeit. Wie Sie Ihre Frau, Ihre Kinder, Ihre Eltern oder Ihre Geschwister behandeln, kann noch viele künftige Generationen beeinflussen. Welches Vermächtnis wollen Sie Ihren Nachkommen hinterlassen? Eins voller Rachsucht, Härte, Vergeltung, Wut und Angst? Oder eins voller Liebe, Demut, Vergebungsbereitschaft, Mitgefühl und geistigem Fortschritt? Wir alle dürfen nicht vergessen, das Gericht ist erbarmungslos gegen den, der kein Erbarmen gezeigt hat. Seien Sie also bitte um der Beziehung in Ihrer Familie und um Ihre Seele willen barmherzig. Denn Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Legen Sie den Stolz ab, sich bei den Kindern, der Frau, der Familie oder Freunden aufrichtig zu entschuldigen, ist kein Zeichen der Schwäche, sondern der Stärke. Ist Recht zu haben für Sie wichtiger, als ein zuträgliches, heilsames und liebevolles Klima zu schaffen? Bauen Sie Brücken, zerstören Sie keine. Auch wenn Sie keine Schuld trifft und vielleicht sogar gerade dann, gönnen Sie der Liebe den Sieg über den Stolz. Wenn Sie sich daran halten, wird jedes Ungemach, das sich Ihnen in den Weg stellt, vergehen. Streitigkeiten werden wegen der Liebe Gottes, die Sie im Herzen tragen, versanden. Diese Grundsätze für die Rettung von Beziehungen gelten für uns alle. Mögen wir verheiratet, geschieden, verwitwet oder alleinstehend sein. Wir alle können der Retter einer starken Familie sein. Brüder, folgen wir doch in unserem Bemühen, unsere Ehe und unsere Familie zu retten. Wie bei allem, dem Beispiel des einen, der uns alle rettet. Der Erretter hat unsere Seele mit Liebe für sich gewonnen. Jesus Christus ist unser Meister. Sein Werk ist unser Werk. Es ist das Werk eines Retters. Und es beginnt bei uns daheim. Die Liebe, die den Erlösungsplan kennzeichnet, ist selbstlos und sucht das Wohl des anderen. Das ist die Liebe, die der himmlische Vater für uns empfindet. Wenn wir der Liebe des Erretters nacheifern, wird er unsere redlichen Bemühungen, unsere Ehe zu retten und unsere Familie zu stärken, mit Sicherheit segnen und zum Erfolg führen. Möge der Herr Sie in Ihren unermüdlichen und rechtschaffenen Bemühungen segnen, den Rettern zugezählt zu werden. Darum bete ich. Und ich segne Sie im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich freue mich, heute Abend gemeinsam mit Ihnen an der allgemeinen Priesterversammlung der Kirche Jesu Christi der Heiligen Letzten Tage teilzunehmen. Dies ist ein großer Moment in der Geschichte der Kirche. Vor 182 Jahren, im Jahr 1834, wurden in Kirtland in Ohio alle Priesterträger zusammengerufen, sich in einem Schulhaus, einer knapp 18 Quadratmeter großen Blockhütte, zu versammeln. Es wird berichtet, dass der Prophet Joseph Smith in dieser Versammlung sagte: Ihr wisst über die Bestimmung dieser Kirche und dieses Reiches nicht mehr als ein Kleinkind auf dem Schoß der Mutter. Ihr begreift es nicht. Es ist nur eine kleine Handvoll Priesterträger, die ihr hier seht. Aber diese Kirche wird Nord- und Südamerika erfüllen. Sie wird die Welt erfüllen. Millionen Priesterträger in über 110 Ländern haben sich heute versammelt. Vielleicht hat der Prophet Joseph Smith unsere Zeit vorhergesehen und auch die herrliche Zukunft, die noch vor uns liegt. Ich möchte heute Abend versuchen, diese Zukunft zu beschreiben und erklären, was wir tun müssen, um Teil des Plans des Glücklichseins zu sein, den der Vater im Himmel für uns bereitet hat. Vor unserer Geburt haben wir in einer Familie bei unserem erhöhten und ewigen Vater im Himmel gelebt. Er hat einen Plan aufgestellt, der es uns ermöglicht, uns weiterzuentwickeln und Fortschritt zu machen, um wie er zu werden. Sein Beweggrund dafür ist seine Liebe zu uns. Der Zweck des Plans besteht darin, dass es uns eins gewährt werden kann, für immer so zu leben wie der Vater im Himmel. Der Evangeliumsplan sieht vor, dass wir das irdische Leben durchlaufen, um geprüft zu werden. Uns wurde verheißen, dass wir, sofern wir die Gesetze und die Priestertumsverordnungen des Evangeliums befolgen, durch das Sühnopfer Jesu Christi ewiges Leben erlangen. Die größte aller Gaben Gottes. Ewiges Leben ist das Leben, das Gott, unser ewiger Vater, führt. Gott hat erklärt, dass es seine Absicht ist, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Nun besteht die große Aufgabe eines jeden Priestertumsträgers darin, dieses Werk zu unterstützen und Menschen zu helfen, sich zum ewigen Leben zu erheben. Jede Anstrengung, jede Verordnung im Priestertum soll den Kindern des Vaters im Himmel dabei helfen, durch das Sühnopfer Jesu Christi eine Wandlung zu erfahren und Mitglieder einer vervollkommneten Familie zu werden. Daraus folgt, dass es die große Aufgabe eines jeden Menschen ist, an das Evangelium zu glauben, die Gebote zu halten und eine ewige Familie zu gründen und zu vervollkommnen, sowie anderen dabei zu helfen, dies ebenfalls zu tun. Da dem so ist, soll die celestiale Ehe Ziel und Zweck all unseres Handelns sein. Das bedeutet, dass wir danach streben müssen, im Tempel Gottes an eine Partnerin für die Ewigkeit gesiegelt zu werden. Außerdem müssen wir andere anspornen, die Bündnisse zu schließen und zu halten, die Mann und Frau mit ihren Kindern in diesem Leben und in der zukünftigen Welt aneinander binden. Weshalb ist das für uns alle, jung und alt, Diakon oder hoher Priester, Sohn oder Vater, von so großer Bedeutung? Weil es unsere Priestertumspflicht ist, unsere Familie und die Familien derer, die um uns sind, in den Mittelpunkt unseres Interesses zu rücken. Für jede wichtige Entscheidung soll ausschlaggebend sein, welche Auswirkung sie darauf hat, dass sich die Familie für das Leben mit dem Vater im Himmel und Jesus Christus bereit macht. Nichts in unserem Priestertumsdienst ist so wichtig wie das. Ich möchte erläutern, was dies für einen Diakon bedeuten kann, der heute Abend als Teil seiner Familie und als Mitglied seines Kollegiums zuhört. Vielleicht wird in seiner Familie, vielleicht aber auch nicht, das Familiengebet gepflegt und oft der Familienabend abgehalten. Vielleicht auch nicht. Wenn sein Vater seine Pflichten kennt und die Familien zum Gebet oder zum Schriftstudium zusammenruft, kann der Diakon den Ruf rasch folgen und mit einem Lächeln daran mitwirken. Er kann seine Geschwister ermuntern, mitzumachen und sie loben, wenn sie es tun. Er kann seinen Vater um einen Segen bitten, wenn er neues Schuljahr beginnt oder wenn er Hilfe braucht. Vielleicht hat er keinen glaubenstreuen Vater. Dann ruft aufgrund seines Glaubens allein sein inniger Wunsch, dies mit der Familie zu erleben, die Mächte des Himmels auf seine Lieben herab. Sie werden das Familienleben anstreben, das sich der Diakon von ganzem Herzen wünscht. Der Lehrer im aaronischen Priestertum sieht in seinem Heimlehrauftrag eine Gelegenheit, dem Herrn dabei zu helfen, das Leben einer Familie zu ändern. Darauf hat der Herr im Buch Lehre und Bündnisse hingewiesen. Die Pflicht des Lehrers ist es, immer über die Kirche zu wachen und bei ihnen zu sein und sie zu stärken und zu sehen, dass es in der Kirche kein Übeltun gibt und keine Härte gegeneinander, weder Lügen noch Verleumden noch üble Nachrede. Ebenso erhält der Priester im aaronischen Priestertum diesen Auftrag. Die Pflicht des Priesters ist es, zu predigen, zu lehren, zu erläutern, zu ermahnen und zu taufen und das Abendmahl zu segnen und das Haus eines jeden Mitgliedes zu besuchen, um sie zu ermahnen, dass sie sowohl laut als auch im Verborgenen beten und allen Pflichten in der Familie nachkommen. Ihr fragt euch vielleicht, wie auch ich mich als junger Lehrer und Priester gefragt habe, wie man diesen Anforderungen gerecht werden kann. Ich wusste nie so recht, wie ich eine Familie auf eine Weise ermahnen sollte, die sie dem ewigen Leben näher brachte, ohne aber den Eindruck zu erwecken, ich wolle jemanden kränken oder kritisieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Ermahnung nur dann eine Herzenswandlung bewirkt, wenn sie vom Heiligen Geist kommt. Dies geschieht vor allem dann, wenn wir vom Erlöser Zeugnis geben, der ja das vollkommene Familienmitglied war und ist. Wenn wir unsere Liebe zu ihm in den Mittelpunkt stellen, entwickeln sich in den Familien, die wir besuchen, mehr Harmonie und Frieden.
Der Heilige Geist steht uns bei unserem Dienst in den Familien bei. Ein junger Priesterumsträger kann durch die Art und Weise, wie er betet, wie er spricht und wie er der besuchten Familie Mut macht, jedem von ihnen den Einfluss und das Beispiel des Heilands näher bringen. Ein weiser Priesterumsführer hat mir gezeigt, dass er das verstanden hat. Er bat meinen jungen Sohn, bei einem Heimlehrbesuch das Gespräch zu leiten. Er sagte, die Familie werde seine Ermahnung vielleicht in den Wind schlagen, war aber der Meinung, die einfachen Worte und das Zeugnis eines Jungen würden ihr verhärtetes Herz wohl eher erreichen. Wie kann ein junger Ältester mithelfen, dass ewige Familien geschaffen werden? Vielleicht geht er demnächst auf Mission. Er kann von ganzem Herzen darum beten, dass er Familien findet, die er unterweisen kann, und die sich taufen lassen. Ich erinnere mich gut an einen gut aussehenden jungen Mann mit seiner hübschen Frau und ihren zwei goldigen kleinen Mädchen, die mit mir und meinem Mitarbeiter zusammensaßen. Der Heilige Geist war zu spüren. Er bezeugte ihnen, dass das Evangelium Jesu Christi wiederhergestellt worden war. Ihr Glaube reichte so weit, dass sie uns sogar baten, den beiden kleinen Mädchen einen Segen zu geben, wie sie es zuvor in einer unserer Abendmahlzusammlungen gesehen hatten. Sie hatten also bereits den Wunsch, ihre Kinder mögen gesegnet werden. Aber sie verstanden noch nicht, dass die wahren Segnungen erst im Tempel Gottes möglich werden, nachdem sie Bündnisse geschlossen haben. Es tut mir immer noch weh, an dieses Ehepaar und die beiden kleinen Mädchen zu denken, die wohl inzwischen schon alt sind und nicht die Verheißung einer ewigen Familie haben. Die Eltern konnten die Segnung, die sie hätten erlangen können, zumindest erahnen. Ich hoffe sehr, dass sie irgendwie, irgendwo noch die Gelegenheit erhalten, sich dafür bereit zu machen, eine ewige Familie zu sein. Andere Missionare machen vielleicht eine positivere Erfahrung, wie beispielsweise mein Sohn. Er und sein Mitarbeiter lernten eine Witwe mit 8 Kindern kennen. Sie lebten in Armut. Er wünschte sich für sie, dass sie sich wünschen, eine ewige Familie. Meinem Sohn erschien das damals unmöglich oder zumindest sehr unwahrscheinlich. Jahre nachdem sich die Witwe von meinem Sohn hatte taufen lassen, besuchte ich ihre kleine Stadt. Sie wollte mir gern ihre Familie vorstellen. Ich musste eine Weile warten, da ihre Kinder und ihre vielen Enkel erst aus anderen Gemeindehäusern in der Gegend zu ihr kommen mussten. Ein Sohn gehörte einer Bischofschaft an. Und jedes ihrer Kinder hatte die Tempelbündnisse geschlossen und war als Teil einer ewigen Familie gesiegelt. Als ich mich von dieser lieben Schwester, die mir ungefähr bis zur Hüfte ging, verabschiedete, umarmte sie mich und sagte, bitte richten Sie Matteo aus. Er soll mich besuchen, hier in Chile, ehe ich sterbe. Dank der treuen Missionare kannte sie die Vorfreude auf die größte aller Gaben Gottes. Es gibt manches, was ein Missionar nach seiner Mission tun muss, um seiner Verpflichtung treu zu bleiben, für sich selbst und für die Menschen, die er liebt, das ewige Leben anzustreben. Es gibt in Zeit und Ewigkeit keine wichtigere Verpflichtung als die Ehe. Sie kennen den klugen Rat, in den ersten Plänen nach der Mission der Ehe Priorität einzuräumen. Ein treuer Diener im Priestertum geht dabei weise vor. Wenn er über seine Ehe nachdenkt, ist ihm bewusst, dass er die Eltern seiner Kinder auswählt und entscheidet, welches Vermächtnis sie weitergeben. Er trifft diese Entscheidung nicht, ohne ernsthaft zu suchen und gebeterfüllt darüber nachzudenken. Er vergewissert sich, dass die Frau, die er heiratet, seine Ideale im Hinblick auf die Familie und seine Überzeugungen vom göttlichen Zweck der Ehe teilt und dass sie jemand ist, dem er das Glück seiner Kinder gerne anvertraut. Präsident Ann Eldon Tanner hat einen klugen Rat gegeben. Die Eltern, die Sie mehr als alle anderen ehren sollten, sind die Eltern Ihrer zukünftigen Kinder. Diese Kinder haben das Recht, die besten Eltern zu bekommen, die Sie ihnen geben können. Reine Eltern. Reinheit wird Ihr Schutz und der Schutz Ihrer Kinder sein. Sie schulden Ihnen diese Segnung. Heute Abend hören auch einige Ehemänner und Väter zu. Was können Sie tun? Ich hoffe sehr, dass Sie jetzt noch mehr den Wunsch haben, die notwendigen Änderungen vorzunehmen, damit Sie und Ihre Familie eines Tages im zelestialen Reich leben können. Als Vater, der das Priestertum trägt, können Sie mit Ihrer Frau an Ihrer Seite das Herz eines jeden Ihrer Familie berühren und jedem Mut machen, sich auf jenen Tag zu freuen. Sie besuchen mit ihrer Familie die Abendmahlsversammlung. Sie halten Familienzusammenkünfte ab, bei denen der Heilige Geist zu spüren ist. Sie beten mit ihrer Frau und ihren Kindern und sie bereiten sich darauf vor, mit ihrer Familie in den Tempel zu gehen. Gemeinsam mit ihrer Familie gehen sie auf dem Weg, der zu einem ewigen Zuhause für die Familie führt, voraus. Sie behandeln ihre Frau und ihre Kinder so, wie der Vater im Himmel sie behandelt. Sie folgen dem Beispiel und der Weisung des Erlösers, um ihre Familie auf seine Weise zu führen. Kraft des Priestertums kann und soll keine Macht und kein Einfluss anders geltend gemacht werden, als nur mit überzeugender Rede, mit Langmut, mit Milde und Sanftmut und mit ungeheuchelter Liebe, mit Wohlwollen und mit reiner Erkenntnis, wodurch sich die Seele sehr erweitert, ohne Heuchelei und ohne Falschheit. Alsbald mit aller Deutlichkeit zurechtweisend, wenn vom Heiligen Geist dazu bewegt, und danach demjenigen, den du zurechtgewiesen hast, vermehrte Liebe erweisend, damit er nicht meint, du seist sein Feind. Der Herr hat den Vätern, die das Priestertum tragen, erklärt, was für Ehemänner sie sein sollen. Er sagt, du sollst deine Frau mit deinem ganzen Herzen lieben und sollst an ihr festhalten und an niemanden und nichts sonst. Beiden, Mann und Frau, gebietet der Herr, du sollst nicht Ehebruch begehen, noch irgendetwas derartiges tun. Für die Jugendlichen setzt er diesen Maßstab. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn so ist es gut und recht im Herrn. Und ehre deinen Vater und deine Mutter. Der ganzen Familie gibt der Herr den Rat, dass alle einander lieben und unterstützen sollen. Er bittet uns danach zu streben, das Leben eines jeden in der Familie zu vervollkommnen und die Schwachen zu stärken, die Abgeirrten zurückzugewinnen und uns an ihrer neu gewonnenen geistigen Kraft zu freuen. Außerdem bittet uns der Herr, alles zu tun, was wir können, um unseren verstorbenen Verwandten zu helfen, in unserem ewigen Zuhause bei uns zu sein. Der Hohepriester Gruppenleiter, der eifrig damit beschäftigt ist, Menschen zu helfen, ihre Vorfahren ausfindig zu machen und die Namen in den Tempel mitzunehmen, rettet jene, die uns vorausgegangen sind. Man wird sich in der zukünftigen Welt bei diesen hohen Priestern und bei all denen bedanken, die die heiligen Handlungen ermöglichen, weil sie ihre Angehörigen, die in der Geisterwelt waren, nicht vergessen haben. Propheten haben gesagt, das Wichtigste, was man im Werk des Herrn tun kann, geschieht in den eigenen vier Wänden. Das Heimlehren, die Arbeit der Bischofschaft und sonstige kirchliche Aufgaben sind alle wichtig, aber die wichtigste Arbeit geschieht bei Ihnen zu Hause. In der Familie und im Dienst im Priestertum sind die kleinen Taten, die uns und den Menschen, die uns am Herzen liegen, helfen, auf das ewige Leben hinzuarbeiten, vom größtem Wert. Solche Taten mögen uns in diesem Leben klein vorkommen, sie führen aber zu immerwährenden Segnungen in der Ewigkeit. Wenn wir in unserem Dienst treu sind und den Kindern des Vaters im Himmel helfen, zu ihm heimzukehren, sind wir, wenn wir unser irdisches Wirken beendet haben, der Begrüßung würdig, die wir alle ersehnen, sehr gut. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Zu der großen Aufgabe gehört die Verheißung nie endender Nachkommenschaft. Ich bete darum, dass wir uns alle dafür bereit machen und anderen helfen, sich dafür bereit zu machen. Diese himmlischen Segnungen im Zuhause unseres Vaters und seines Sohnes, Jesus Christus, zu empfangen. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Brüder, wir freuen uns, dass Sie heute Abend hier sind. Wir sind wirklich dankbar für die inspirierenden, erbauenden Botschaften dieses Abends. Wir danken auch dem Priestertumschor vom Institut in Logan, Utah für die inspirierende Musik, sowie allen, die bei der Vorbereitung dieser Versammlung in irgendeiner Weise mitgeholfen haben. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist unser lieber Prophet, Präsident Thomas S. Monson. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied Herr, unser Erlöser. Das Schlussgebet spricht dann Elder Craig A. Carden von den 70ern.
My beloved brethren,
meine lieben Brüder, ich bete darum, dass der Geist mich heute Abend leiten möge. Uns verbindet eine Gemeinsamkeit. Uns wurde das Priestertum Gottes anvertraut, mit dem wir in seinem Namen handeln dürfen. Uns wurde eine heilige Verantwortung auferlegt. Es wird viel von uns erwartet. Wir lesen im Buch Lehre und Bündnisse, Abschnitt 121, Vers 36, dass die Rechte des Priestertums untrennbar mit den Mächten des Himmels verbunden sind. Ende des Zitats. Was für eine wunderbare Gabe haben wir da empfangen. Wir haben die Aufgabe, dieses Priestertum zu bewahren und zu schützen und uns all der herrlichen Segnungen würdig zu erweisen, die der Vater im Himmel für uns bereithält und durch uns für andere. Wohin sie auch gehen, ihr Priestertum begleitet sie. Stehen sie in heiligen Städten, ehe sie sich oder ihr Priestertum in Gefahr bringen, indem sie sich an Orte vorwagen oder an Aktivitäten beteiligen, die ihrer oder dieses Priestertums nicht würdig sind, halten sie einen Moment inne und bedenken sie die Folgen. Denken sie daran, wer sie sind und wie Gott sie haben möchte. Sie sind ein Kind der Verheißung. Sie sind ein Mann, der Macht hat. Sie sind ein Sohn Gottes. Diese kostbare Gabe der Priestertumsmacht bringt ebenso heilige Aufgaben mit sich wie besondere Segnungen für uns und für andere. Mögen wir, wo wir uns befinden, immer würdig sein, diese Macht in Anspruch zu nehmen. Denn wir wissen nie, wann dies nötig sein wird, oder wann wir die Gelegenheit dazu haben werden. Einer meiner Freunde diente während des Zweiten Weltkriegs im Südpazifik. Sein Flugzeug wurde über dem Ozean abgeschossen. Er und die anderen Besatzungsmitglieder schafften es, mit dem Fallschirm aus dem brennenden Flugzeug zu springen. Sie pumpten die Rettungsinseln auf und klammerten sich 3 Tage lang daran fest. Sie sahen niemanden. Am 3. Tag aber entdeckten sie in der Ferne ein Rettungsboot. Es fuhr jedoch weiter, ohne dass sie gesehen wurden. Am nächsten Morgen geschah das Gleiche. Verzweiflung kam auf, als ihnen bewusst wurde, dass dies der letzte Tag war, an dem das Rettungsboot in dieser Gegend war. Da sprach der Heilige Geist zu meinem Freund: Du hast das Priestertum. Gebiete den Rettungskräften, euch aufzunehmen. Er folgte der Eingebung. Im Namen Jesu Christi und Kraft der Vollmacht des Priestertums, dreht um und nehmt uns auf. Nur wenige Minuten später kam das Boot längsseits und sie wurden an Deck geholt. Ein glaubenstreuer, würdiger Priestertumsträger hat in seiner größten Not das Priestertum ausgeübt und war damit für sich selbst und andere ein Segen. Mögen wir uns hier und jetzt entschließen, stets bereit zu sein, wenn wir in Not sind, wenn wir dienen können oder wenn wir jemanden ein Segen sein können. Am Ende dieser allgemeinen Priestertumsversammlung sage ich Ihnen, Sie sind ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft. Mögen wir dieser Anerkennung Gottes stets würdig sein. Darum bete ich von ganzem Herzen, im Namen Jesu Christi, unseres Erretters. Amen.
Heavenly Father,
Vater im Himmel, wir, deine Söhne, haben uns über die ganze Welt verteilt, versammelt. Wir tragen dein Priestertum und wir sind reichhaltig belehrt worden durch deinen Propheten und deine Dienste, deine Diener und durch deinen Geist. Du kennst unsere Schwächen und in Demut beten wir darum, dass du uns mit Güte und Geduld segnen wirst, dass du uns vergibst für das, wo wir etwas falsch gemacht haben, dass wir Fortschritte machen werden, so wie dein Werk fortschreitet auf dieser Welt, damit wir Werkzeuge in deinen Händen sein können, um deine Zwecke zu erfüllen nach deinem Willen. Segne uns, Vater, dass wir deine Stimme vernehmen werden und auf die Führung deines Geistes antworten werden. Im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.